ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind in den USA, einmal mehr aber dort, wohin es uns bisher nicht verschlagen hat. Wir besuchen heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt San Diego, die südlichste Großstadt der USA, direkt an der Grenze zu Mexiko und daher wohl auch die mexikanischste Großstadt der USA. Guido Meyer, ein erfahrener USA-Reisender, war für uns in San Diego. Hallo Guido.
Hallo Udo.
Nah an Mexiko, ziemlich mexikanisch. Guido, sieht man das der Stadt an? Merkt man das?
Ja und nein, würde ich mal sagen. Also die Innenstadt, die sieht schon so aus wie die meisten amerikanischen Innenstädte. Das Stadtbild, die Bevölkerung, die ist halt gemischt. Da gibt's Weiße, da gibt's Schwarze, da gibt's viele Latinos. Und das dürfte daran liegen, Udo, dass San Diego eben über seine mexikanischen Wurzeln, über das Gründerviertel längst hinausgewachsen ist, hin zu einer ganz normalen Stadt. Aber im historischen Teil, da merkt man schon die Nähe zur Grenze. Man könnte analog zu Chinatown von Mexikotown sprechen, was es da in San Diego gibt. Das gilt für die Geschäfte, das gilt für die Klamotten, es gilt für die Straßenmusik, für Souvenirs und auch für die Restaurants.
Dann wäre dann doch San Diego so ein bisschen Mexiko for Beginners zum Reinschnuppern, stimmt das so?
Ja, so ungefähr, so eine Art Best of Mexiko sozusagen. Das Schönste, was Mexiko zu bieten hat, vor allem kulturell und eben ohne die ganzen Nachteile, also ohne die ganzen Banden, ohne die Drogenkartelle und den Rauschgifthandel. Davon wird man in San Diego nichts sehen. Aber Udo, es gibt ihn natürlich. San Diego ist schon eines der Haupteinfahrtstore für diesen illegalen Drogenhandel. Nur wie gesagt, Besucher bekommen davon nichts mit.
Man hört ja von Mexiko bei uns hier in Deutschland vor allem von dem mexikanisch-US-amerikanischen Verhältnis eher im negativen Sinne. Also es geht immer um die Grenze, um die Migrationskrise, gerade jetzt ja im Wahlkampf, der ja noch Fahrt aufnehmen wird. So ja, da geht es ja vor allem um die Grenze zwischen Mexiko und Texas. Mhm. Gibt es denn Vergleichbares auch in San Diego?
Ja, auch nach Südkalifornien wollen Flüchtlinge, genauso wie nach Texas. Es gibt halt ganz normale Grenzgänger. Da geht alles ganz geordnet zu. Das sind Pendler, die kommen aus Mexiko, die kommen jeden Tag zur Arbeit, haben ihre Papiere, fahren abends wieder zurück. Es gibt aber auch in San Diego ein Stück Mauer. Das gab es auch schon vor Donald Trump, dieses Stück Mauer. Und dieses Stück Mauer, das trennt San Diego von Tijuana. Tijuana ist die nächstgrößere Stadt in Mexiko. Diese Mauer ist so 5 Meter hoch ungefähr und die ist bis ins Meer hineingebaut, eben mit der Absicht, dass man sie nicht umschwimmen kann als Flüchtling, was dennoch dauernd versucht wird und auch oftmals tragisch endet.
Womit wir ganz kurz mal eben mittendrin wären in der gegenwärtigen Politik und das wird uns in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viel beschäftigen, ganz
allerdings,
sicher.
Ja.
Wir aber gehen jetzt mal zurück in die Vergangenheit und lernen mit Guido Meyer das eben schon mal kurz erwähnte historische Gründerviertel von San Diego kennen. Mitsingen übrigens ist erlaubt.
Wer mit dem Old Town Trolley durch San Diego fährt, der bekommt nicht nur was zu sehen, sondern auch was auf die Ohren. Dieses Lied nämlich, die Hymne an San Diego. Der Trolley ist in San Diego keine Straßenbahn, sondern ein Bus, der alle wichtigen Sehenswürdigkeiten anfährt. Den Hafen, genauso wie den Balboa Park mit seinen 18 Museen oder den Zoo von San Diego. Auch die Halbinsel Coronado ist ein Stop auf der Trolley-Tour. Hier steht das 136 Jahre alte viktorianische Hotel del Coronado. Ein berühmter Schauplatz wurde hier doch der Film Manche mögen's heiß mit Marilyn Monroe gedreht. Historischer Höhepunkt der Trolleyfahrt jedoch ist das Gründerviertel von San Diego.
Welcome to San Diego's Old Town. This was the site of the first European influence here in the Southern California area.
Willkommen in der Altstadt von San Diego, wünscht uns die ortskundige Führerin Connie Gallagher, die sich auch in der Geschichte ihrer Stadt auskennt. Genau hier nämlich habe man zum ersten Mal europäischen Einfluss in Südkalifornien gespürt. Sicherheitshalber hoch droben auf einer Anhöhe über San Diego.
This is the trail that goes up to the first site of the mission in 1769, July 16th. Father Serra said the first mass here to celebrate the opening
Wie beschwerlich der Aufstieg zur Mission ist, das hört man auch heute noch.
Hang on a minute. And they built on top of a hill for security, so that they could see if any enemy in the form of an Indian was going to come.
Dieser Weg führe hinauf zur ersten Mission, erzählt Connie Callagher, etwas außer Atem. Die erste Messe sei hier 1769 von Franziskanerbruder Serra gelesen worden. Auf dem Hügel sei das Anwesen gebaut worden, damit man mögliche Feinde früh habe erkennen können. Indigene zum Beispiel, die man doch eigentlich zum Christentum bekehren wollte. Wieder auf Normalhöhe angelangt, empfangen den heutigen Besucher von Old Town San Diego mexikanische Klänge.
One of the things that you'll see is the plaza. Many Mexican towns were built around a plaza where all of the daily activities transpired. There is also a lovely area called Bazar del Mundo, which is a shopping area done in the very colorful Spanish style.
Dies sei der Platz, um den herum viele mexikanische Städte gebaut worden seien, weil sich hier das Leben abgespielt habe. Genauso sei Los Angeles entstanden. Und dann gäbe es hier noch einen speziellen Bazar, den Weltbazar, Bazar del Mundo, ebenfalls ganz im spanischen Stil gebaut. Hier kann der Tourist von heute seinen Einkaufs- und Souvenirgelüsten frönen. Wer das nicht mag, den zieht es womöglich runter zum Hafen. Begibt sich ein Besucher im Hafen von San Diego auf eine Schiffsrundfahrt, wird schnell klar, was die Stadt im Verlauf der letzten Jahrzehnte geprägt hat, ökonomisch und gesellschaftlich. Statt an hübschen Strandpromenaden, kleinen Wohnsiedlungen oder pittoresken Touristenattraktionen geht es vorbei an marinegrauen Kriegsschiffen, geschäftigen Militärwerften und mächtigen Flugzeugträgern.
Over to our right-hand side now, we've got the USS Ronald Reagan. She is a Nimitz-class aircraft carrier. And over to our left-hand side now, and we're going to see the USS Midway. The USS Midway was commissioned from 1945 until 1992. That's about 47 years.
Zur Rechten der Flugzeugträger USS Ronald Reagan, zur Linken die USS Midway, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 90er Jahre in Betrieb war. Kriegsschiffe bestimmen das Erscheinungsbild im Hafen von San Diego. Die militärische Tradition der Stadt als südlichste Metropole Kaliforniens hat das tägliche Leben über Jahrzehnte geprägt. Aber hier vollziehe sich gerade ein Wandel, erzählt Joe Timko, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zuständig ist und Veränderungen in ihr beobachtet.
Die Stadt war viele Jahre lang sehr konservativ. Das lag vor allem an dem starken militärischen Einfluss in dieser Region. In den vier Jahrzehnten, in denen ich jetzt bereits hier lebe, hat sich die Stadt aber sehr verändert. Sie ist viel urbaner und viel liberaler geworden. San Diego ist jetzt eine lebenswertere Stadt.
Diesen Wandel haben auch die vielen Einwanderer mit herbeigeführt. In den letzten beiden Jahrzehnten wuchs die Stadt um rund 250.000 Einwohner. Das sind etwa so viele Menschen, wie in ganz Braunschweig oder in ganz Kiel leben. Die Lage am Pazifik, eine florierende Wirtschaft und die kulturelle Vielfalt machen die Stadt attraktiv für Zuwanderer, nicht nur für Touristen, erklärt die in San Diego lebende Freiburger Hotelmanagerin Julia Geis mit Blick auf die Arbeitskräfte in der Stadt.
Es gibt einen sehr, sehr großen Teil, der in Mexiko lebt und jeden Tag über die Grenze kommt zum Arbeiten, weil die Lebenshaltungskosten in Mexiko geringer sind als in Amerika. Das heißt, sie kommen hier rüber um 5 Uhr morgens, haben teilweise 2 Stunden Fahrt, die sie auf sich nehmen, um hier zu arbeiten und dann am Abend wieder zurückfahren.
Die sozialen Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und dem Nachbarn im Süden werden an solchen Schnittstellen besonders deutlich. Unterschiede, von denen die Besucher San Diegos jedoch nichts mitbekommen.
Deutliche Unterschiede, soziale Unterschiede zwischen den USA und Mexiko. Guido, klar, daran liegt ja auch die Einwanderungswelle begründet letztlich. Und die Besucher von San Diego bekommen davon nichts mit. Wie geht das?
Naja, sagen wir, Sie bekommen es indirekt mit, Udo. Es gibt natürlich in jedem Restaurant, in jeder Bar, in jedem Museum latinische Arbeitskräfte, also eben die Pendler oder auch Zugezogene aus Mexiko. Also man kann schon als Besucher ahnen, dass Mexiko wohl nicht weit entfernt sein wird. Und den meisten geht es auch besser in den USA als logischerweise in Mexiko. Übrigens nicht nur wirtschaftlich, auch sozial. Nochmal Stichwort Drogenhandel. Das Leben ist schlicht sicherer für Mexikaner in den USA als zu Hause.
Den meisten geht es besser, sagst du. Trotzdem noch einmal so eine Nachfrage zum Thema, ja, Alltagsarmut, die ja nicht nur die mexikanischen Einwanderer betrifft, sondern alle US-Amerikaner. Wie sieht es denn aus in San Diego?
Die gibt es und die liegt bei den Einwohnern latinischen Ursprungs bei ungefähr 13%. Also 13% aller Hispanics, aller Latinos, die in San Diego leben, die leben unterhalb der Armutsgrenze. Klingt nach viel, Udo, man muss aber sagen, in gesamten USA sind es 17%. Also gilt es den Latinos so gesehen besser in San Diego als sonst wo in den USA. Das könnte daran liegen, dass die Touristen, die nach San Diego kommen, eben viel Mexiko erwarten und deswegen authentische Arbeitskräfte aus dem Land, aus dem Nachbarn im Süden halt bevorzugt werden. Man muss aber auch sagen, die Arbeitslosenzahlen, die sprechen eine andere Sprache. Die Arbeitslosenzahl in San Diego County ist bei etwas mehr als 6% unter Hispanics. In den gesamten USA liegt sie aber bei nur 5%. Also da wiederum ist die Zahl geringer im Vergleich der USA verglichen mit San Diego. Es könnte also sein, dass der Markt einfach gesättigt ist und mehr kommen als Arbeit finden können.
Wir waren ja eben mit dir im historischen Viertel San Diegos. Hat das denn mit dem modernen Zentrum etwas zu tun oder ist man da so richtig in die Vergangenheit eingetaucht?
Nee, also der Hafen, der grenzt an die historische Altstadt, von der wir eben gehört haben, aber gehört nicht mehr dazu. Es sieht da auch nicht so aus, wie wir eben gehört haben, wie Häfen sonst so aussehen. Es sieht da sehr militärisch aus. Das historische Viertel, in dem wir eben zu Gast waren, das ist heute ein ganz eigener Teil von San Diego. Der hat mit dem modernen Stadtbild, mit der Innenstadt wenig zu tun.
Und wir wechseln jetzt einmal in das moderne, schöne und vor allem ja grüne Zentrum der Stadt. Guido, sind US-Städte sonst nicht so grün?
Nur dann, wenn sie einen Park mitten in der Stadt haben, glaube ich, oder? Also viele haben das ja, in New York gibt's das, in Washington DC gibt's das, in San Diego gibt's das, aber viele haben es eben auch nicht. Also ich kenne das aus Miami, da ist nicht viel grün. Okay, da ist der Strand nicht weit, aber der ist dann halt nicht grün. Ist zwar auch Natur, aber nicht grün. Meine Erfahrung ist, und das bekomme ich öfters gesagt von Besuchern, die aus Amerika nach Deutschland kommen, die sagen mir, dass hier in Deutschland wesentlich mehr Bäume stehen in der Innenstadt als in Amerika. Das scheint deren Eindruck zu sein.
Und wir denken jetzt einmal kurz an den Central Park in New York, nicht wahr?
Zum Beispiel, ja.
Und sind jetzt mit Guido Meyer im Balboa Park, der grünen Lunge San Diegos.
Es ist gerade einmal 7:30, aber mitten im Park wird schon gearbeitet. Es wird gehämmert, gesägt und gedübelt.
We're in San Diego, California, in Balboa Park. Well, why Balboa Park? What's Balboa Park? Why a strange name, Balboa Park?
Im Zentrum von San Diego liegt Balboa Park. Was für ein eigenartiger Name, findet Mike Ruiz, der Chef Park Ranger. Der Ort ist benannt nach dem spanischen Entdecker Vasco Núñez de Balboa. Er erblickte im Jahr 1513 als erster Europäer den Pazifischen Ozean. Zwei Jahrhunderte später entstand hier San Diego.
Back in 1868, there was absolutely nothing here.
Noch bis 1868 war hier gar nichts, erzählt Mike Ruiz. Der Park war leer. Und das, obwohl er größer ist als der Central Park in New York. Zunächst entstanden provisorische Gebäude, die bald wieder abgerissen wurden.
Das botanische Gebäude war eines von vier, die bleiben sollten. Jetzt wird es gerade zum dritten Mal in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte renoviert.
Das erklärt den Krach. Denn renovieren ist eine Untertreibung. Das Gebäude wird so gut wie völlig zerlegt und fast komplett neu aufgebaut. Anders geht es nicht. Denn das Botanical Building besteht fast komplett aus Holzleisten.
The Botanical Building is made out of redwood lathing.
Das botanische Gebäude ist aus Latten aufgebaut, die aus dem Holz der Redwoods geschnitzt sind. Diese Mammutbäume wachsen hier in Kalifornien. Momentan werden fast 20 Kilometer Holzlatten verbaut, um das Gebäude zu restaurieren.
Das ganze Gebäude sieht aus wie die waagerechte Wirbelsäule und die Rippen eines Skeletts. Dieser Anblick wird auch nach der Fertigstellung bleiben, denn genau der ist erwünscht.
The Botanical Building is over 100 years old.
Das botanische Gebäude ist mehr als 100 Jahre alt. Länger als 100 Jahre war das Holz den Elementen des Wetters ausgesetzt. Es ist schwierig für diese Art von dünnem Holz so lange durchzuhalten. Die vergangenen beiden Restaurationen haben nie den ursprünglichen Bauzustand von 1914 wiederhergestellt. Jetzt werden wir das Gebäude erstmals wieder so zeigen, wie es historisch korrekt ist.
Die ungewöhnliche Bauart des Botanical Buildings ist kein Selbstzweck. Es ist bewusst offen konstruiert, da in seinem Inneren Pflanzen direkt Regen und Sonne ausgesetzt sein sollen.
It was always meant to be an outdoor botanical garden.
Es sollte immer eine Art botanischer Garten im Freien sein. In dieser Open-Air-Struktur haben die Elemente des Wetters direkten Kontakt mit den mehr als 2000 Pflanzen.
To reach the over 2000 plants, both native to San Diego and unique.
Das sind teils einheimische Pflanzen hier aus San Diego, teils kommen sie aus Südafrika, Australien und von verschiedenen Inseln. Pflanzen aus der ganzen Welt gedeihen im Mittelmeerklima von San Diego.
In the type of Mediterranean temperate environment that we have here in San Diego.
Nur jetzt sind kaum Pflanzen da. 2-3 Palmen stehen im Innern des Gebäudegerippes. Alle anderen mussten ausziehen. Vorübergehend, so Tyler Becker von der Stadt San Diego.
Wir haben einige größere Exemplare drin gelassen, weil sie schwieriger zu transportieren wären. Alle anderen haben wir in einer lokalen Gärtnerei ausgelagert. Dort werden sie gepflegt. Wenn das Gebäude fertig ist, holen wir sie wieder zurück. Ein paar neue werden wir dann ebenfalls anpflanzen. Das soll im Herbst 2024 passieren. Dann wird das botanische Gebäude wieder besuchbar sein für jedermann.
Einigen Pflanzen hat sich vorübergehend auch der Zoo von San Diego angenommen, der als einer der größten Zoos der Welt gilt, ergänzt Mike Ruiz.
Der San Diego Zoo kümmert sich um einige unserer seltensten Pflanzen. Denn es bedarf einer ganzen Armee von Hydrokulturisten, damit es diesen einzigartigen Pflanzen gut geht, die normalerweise im botanischen Gebäude wachsen.
Das Botanical Building ist mittlerweile zu einem Wahrzeichen San Diegos geworden. Wegen seiner seltenen Pflanzen und wegen seiner ungewöhnlichen Bauart mitten im Balboa Park. Und das soll auch so bleiben oder besser ab Herbst wieder so werden.
Es ist nicht nur ein Gebäude. Es ist mehr ein lebendiges Labor, in dem die Besucher eigene Erfahrungen machen können. Wir verfügen auch über eine historische Gärtnerei. Ihren Ort geben wir aber nicht preis. Denn dort stehen sehr wertvolle Pflanzen. Und wir wollen sicher gehen, dass sie auch noch da sind, wenn wir das Botanical Building wieder eröffnen.
We want to make sure that we have the plants to put back.
Denn mit gestohlenen Pflanzen ließe sich auch Geld machen. Vor allem mit solchen aus dem botanischen Gebäude von San Diego im Balboa Park, das nach der Renovierung seinen nächsten 100 Jahren entgegensieht.
Hopefully for another 100 years.
Die geheime historische Gärtnerei. Guido, die Gärtnerei ist das eine, also die Pflanzenwelt. Aber das ist ja nicht alles. Die Fauna, die Tierwelt hat es auch in sich, ne?
Ja, das ist der Vorteil einer großen Stadt gleich an der Küste. Also das gilt für das Monterey-Aquarium in Monterey. Das liegt gleich am Wasser, am Pazifik. Und das gilt zum Beispiel für das Aquarium of the Pacific in Long Beach in der Nähe von Los Angeles. Und es gibt eben, das gilt genauso für SeaWorld in San Diego, was eben wirklich gleich neben der Sea, also neben dem Ozean liegt und quasi den großen Vorrat an Fauna gleich vor der Haustür hat.
Aber die SeaWorld ist auch so ein bisschen was typisch Amerikanisches, nicht? Oder so eine Art Disneyland am Wasser, unter Wasser.
Ja, kommt ein bisschen auf die Erwartungen an. Also wer gerne Achterbahn fährt oder Fan von Fahrgeschäften generell ist, der wird auf jeden Fall in SeaWorld bedient werden. Wer aber gerne Shows mit dressierten Tieren sieht, also mit Delfinen oder mit Orcas und Seeotter in diesem Fall, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Wer aber einfach nur gerne in den Zoo geht und Tiere mal hautnah sehen möchte, die er sonst nie sieht, auch wenn sie, wie gesagt, gleich nebenan im Pazifik frei leben, in wilder Natur leben, für den ist SeaWorld wirklich geradezu ein Paradies.
Wer ist denn dort in diesem Paradies? Sind das vor allem US-amerikanische Touristen oder würdest du mich auch dorthin schicken?
Auf jeden Fall, Udo, du würdest auch da einen Spaß haben. Ich behaupte, jeder, der wird dort irgendwas finden, was ihm zusagt. Mein Eindruck war, ich war einen Tag da und mein Eindruck war, die wenigsten kommen aus San Diego selbst. Denn wenn man da wohnt, das macht man einmal, dann ist auch gut. Die meisten kommen von weiter angereist und haben dann SeaWorld als einen Tagesausflug in ein San Diego-Rahmenprogramm mit hineingenommen, würde ich mal sagen. Das sollte man auch, denn es ist nicht ganz billig. Das kostet ungefähr 50 Euro. Also einen Tag sollte man einplanen für einen Besuch in der SeaWorld.
Bin nicht so ein großer Fan von dressierten Orcas, aber ich fahre gerne Achterbahn. Insofern sollte das klappen, nicht?
Ja.
Jetzt mit Guido Meyer in SeaWorld mit neuer Ausstellung im neuen Gebäude.
SeaWorld ist nicht nur ein Zoo oder ein Meeresaquarium. SeaWorld ist auch ein Forschungslabor. In den USA gibt es drei davon. In San Antonio, Texas, in Orlando, Florida und einmal in Kalifornien, direkt am Pazifik.
Wir sind hier in SeaWorld San Diego. Unsere Parks konzentrieren sich darauf, Besuchern die Ozeanwelt näher zu bringen. In den vergangenen Jahren haben wir einige Ausstellungen gezeigt, deren Thema der Schutz maritimer Lebensräume war. Aber es ist lange her, seit wir eine über Tiere des Ozeans eröffnet haben.
Tracy Spahr kümmert sich bei SeaWorld San Diego um die Pressearbeit. Sie steht vor einem blauen Gebäude, das wie eine große Lagerhalle aussieht. Noch ist nichts drin, aber bald.
Wir bereiten derzeit unsere Quallenausstellung vor, die wir im Frühjahr eröffnen. Dazu bauen wir diese Halle hier um, in der zuvor andere Dinge ausgestellt wurden. In ihr wird es drei Aussichtsplattformen mit unterschiedlichen Quallenarten geben.
Three different galleries in there, each with different species of jellyfish.
Quallen also. Nicht gerade ein Publikumsmagnet, so wie Delfine, Orcas oder Seeotter. Eigentlich sogar eher eklig. Nicht jedoch für Mary Jamula. Auch sie kümmert sich bei SeaWorld San Diego um die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich verstehe, warum manche Leute so denken. Aber in unserer Ausstellung wollen wir den Besuchern vermitteln, dass Quallen eine wichtige Rolle im Ökosystem Ozean spielen. Danach verstehen unsere Gäste hoffentlich, dass wir sie schützen müssen.
It's important that we learn and protect them.
Während in der künftigen Ausstellungshalle alles für ihre neuen Bewohner hergerichtet wird, sind die ersten Quallen bereits eingetroffen. Sie müssen noch in einem anderen Gebäude warten, das für Besucher normalerweise nicht zugänglich ist. Danielle Castillo ist die Fischkuratorin von SeaWorld.
Wir sind hier im Ausbildungslabor der Aquarienabteilung. Hierhin bringen wir manchmal Besucher bei Führungen, die hinter die Kulissen blicken, um ein paar spezielle Tiere ganz nah zu sehen.
Die ersten dieser speziellen Tiere sind schon da. In einem großen Aquarium, so lang wie ein Bett, schwimmen Dutzende von Ohrenquallen von etwa Bierdeckelgröße.
Diese Ohrenquallen hier lassen sich anfassen. Während der Behind-the-Scenes-Führungen können Besucher sich davon überzeugen, wie sie sich anfühlen. Man drückt einfach leicht hier oben auf ihren pilzförmigen Körper.
Es zeigt sich, Quallen sind keinesfalls glibberig und eklig. Im Gegenteil, man drückt auf eine überraschend feste Oberfläche und verspürt sogar einen leichten Gegendruck.
Ohrenquallen haben Nervenzellen an der Oberfläche ihres gesamten Körpers. Deswegen spüren sie die Berührung. Manchmal reagieren sie darauf, manchmal treiben sie einfach weiter.
SeaWorld San Diego muss mit seiner künftigen Quallenausstellung bei Null anfangen. Denn bislang gab es an diesem Standort keine Quallen. Und das, obwohl der Pazifik gleich nebenan ist. Diese Art lebt also gleich vor der Haustür. Gefangen wurde jedoch keines der Tiere.
Es gibt weltweit einige Aquarien, die Quallen züchten. Ein paar haben wir also eingekauft. Aber wir bauen derzeit auch unsere eigene Quallenzucht auf.
Denn bei den Ohrenquallen wird es nicht bleiben. Die neue Ausstellung soll den Besuchern noch mehr Vielfalt aus den Ozeanen vermitteln, ergänzt Paige Deaton, die oberste Aquariumsaufseherin.
Wir werden 18 Lebensräume von unterschiedlicher Größe zeigen. In ihnen werden die Quallen umherdriften, so wie sie auch im Ozean mit der Strömung treiben. Die Strömungen werden variieren und auch die Beleuchtung wird wechseln. Quallen ähnlicher Größe kommen dabei in den gleichen Lebensraum. Und es wird einen Tunnel geben, durch den Besucher hindurchgehen können. Über ihren Köpfen schweben dann die Ohrenquallen. Ein 6 Meter hoher Zylinder schließlich wird einige Kompassquallen beherbergen.
Denn die brauchen Platz, da ihre Tentakel mehrere Meter lang werden, weswegen diese Art nicht unbedingt zum Anfassen geeignet ist.
Nur die Ohrenquallen, das sind die einzigen interaktiven Quallen, die wir haben. Denn die anderen stechen. Sie können der Haut schmerzhaften Ausschlag zufügen. Die sollten wir also besser nicht anfassen.
Obschon also nicht ungefährlich, will sich SeaWorld den Titel der neuen Quallenausstellung nicht nehmen lassen. Jewels of the Sea, Juwelen des Ozeans.
Quallen, die Juwelen des Ozeans. Guido, wenn man deren Glanz dann entkommen ist, was muss man in San Diego oder in der Gegend drumherum unbedingt noch gesehen haben?
In der Gegend ist ein gutes Stichwort. Wer einen Mietwagen hat, und ohne den geht es eigentlich gar nicht, wie so oft in den USA, der sollte mal nach Escondido fahren, Udo. Das ist immer noch San Diego County, aber fast eine Stunde entfernt. Das sieht sich ja alles da in Kalifornien. Dort gibt es den San Diego Zoo Safari Park. Das ist nicht der berühmte eigentliche Zoo von San Diego, sondern das ist eine eigene Anlage außerhalb, wo nur gefährdete Tiere gezeigt werden. Und gleich nebenan ist nochmal der sogenannte Frozen Zoo, in dem werden Zellkulturen von Tieren aufbewahrt und tiefgefroren. Und zwar von Tieren, die vom Aussterben bedroht sind und die mit solchen Zellen womöglich eines Tages zurückgezüchtet werden können. Und dann, Udo, sollten wir noch darauf hinweisen, dass in diesem Jahr San Diego Weltdesignhauptstadt ist. Das ist überhaupt das erste Mal, dass eine amerikanische Stadt diesen Titel bekommt. Und den teilt sie sich mit Tijuana, also der Stadt, die wir eben bereits erwähnt haben, gleich jenseits der Grenze. Und aus diesem Anlass, Design, haben die diesen Bay-to-Park-Paseo, also Spaziergang sozusagen, gebaut. Das sind 3 Kilometer, auf dem Architekten ihre Kunstwerke ausstellen. Das ist dieses Jahr eben zu sehen aus Anlass des Titels Weltdesign-Hauptstadt San Diego und Tijuana.
Mit Guido Meyer haben wir San Diego kennengelernt und eine ganze Menge drumherum. Das war spannend und ganz schön viel Neues. Ich danke dir, Guido.
Gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Georg Zoske und Udo Schmidt. Und jetzt noch mal schnell ein Anliegen eigener Sache. Ich hoffe, Sie sind noch dabei geblieben, ihr auch. Wir möchten Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besser kennenlernen. Wie gut gefällt Ihnen zwischen Hamburg und Haiti? Wie könnte der Podcast noch besser werden? Welche Themen sind besonders interessant? Wir haben eine Online-Umfrage erstellt. Der Link steht in der Beschreibung zum Podcast. Danke fürs Mitmachen. Wenn es denn dazu kommt, Grüße von Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.